Mein Heimatdorf, das wird Moorhof genannt und wird von uns allen geliebt. Die Ortschaft ist allen aus Friesen bekannt, solange es Moorhof schon gibt. Die Ortschaft ist allen aus Friesen bekannt, solange es Moorhof schon gibt.
Verbindung mit Moorhof muss ich daran denken, dass meine Eltern mir immer eingeschärft haben als Kind, in Moorhof würden die Roten wohnen. Es sei gefährlich, nachts durch Moorhof zu fahren und überhaupt sollte ich auch keine Freunde aus Moorhof haben.
Ja, und zur damaligen Zeit war es eben noch so bei uns in der Schule, wir Moorhofer, wir waren nichts wert, auch bei den Lehrern. Es gab da zum Beispiel einen Lehrer, der hieß Helbert, und wenn der in die Klasse kam, dann hieß es nur Moorhofer Scheißvolk, ihr Verbrecher, ihr Lumpen und. Da, so wurdest du gegrüßt. Und der hat uns auch mit Hinternamen angeredet. Nicht? Also sonst waren wir das ja gewohnt, dass die Lehrer uns mit Vordernamen anredeten. Aber der hat dann eben uns mit Hinternamen angeredet. Aber nicht, nur einfach kurz und bündig. Nicht? So, ich schon, da musstest du aufstehen und dann wollte er was von dir.
Moorhof, ganz eindeutig, ist das Sprichwort, das Land der fliegenden Messer.
Wissen Sie, das stört mich überhaupt nicht, wenn die das sagen. Ich kann darüber nur lachen. Das ist nämlich so, überall wohnen schlechte und gute Leute. Das ist wohl immer so und wird wohl so bleiben. Und mich stört das nicht, wenn die das sagen, die olle Moorhofer oder was. Nicht? Ich bin stolz, dass ich hier aus Moorhof bin. Nicht? Aber ja, wenn ich so nach Walle und darunter fahre oder nach Vigtebur, da muss ich nicht tot über die Hecke hängen. Da möchte ich nicht tot über die Hecke hängen. Da würde ich nie hinziehen.
Inmitten von Ödland, von Heide und Dorf, da baute man Häuschen aus Lehm. Und somit entstand einst das Hüttendorf, wo heute schöne Häuser nur stehen. Und somit entstand einst das Hüttendorf, wo heute schöne Häuser nur stehen.
Die Moorhofer. Moorhofer ist ein besonderer Menschenschlag. Ja, das sind Ostfriesen und Zigeuner. Ist ja so bekannt, das ist eine Mischung. Ja, große Leute, gute, vernünftige, gut aussehende Menschen, nebenbei gesagt.
Ja, erstmal ist es meine Heimat nach wie vor, obwohl ich schon lange nicht mehr hier lebe. Bin hier groß geworden. Dann die üblichen Vorurteile von, hast du auch ein Messer in der Tasche, bis dahin, dass die Frauen am Ortseingang die Fahrradpumpe in die Hand nahmen und dann tüchtig auf die Pedale traten, damit sie schnell durchkamen und nicht belästigt wurden. Das habe ich auch noch erlebt zum Teil, dass sie das tatsächlich gemacht haben. Ja, bessere Luft als da, wo ich jetzt lebe. Mehr Grün, nette Leute. Eine Distanziertheit, die mir gefällt, die aber nicht unfreundlich ist. Ja, ein Heimatgefühl.
Ob Schule, ob Kirche, ob Kneipe, ob Sport, für jeden ist etwas dabei. So blüht heute das Leben in unserem Ort, wir leben hier fröhlich und frei. So blüht heute das Leben in unserem Ort, wir leben hier fröhlich und frei.
Versuch einer Moorhof-Annäherung mit dem Fahrrad an einem sonnigen Sonntagmorgen. Unser Führer ist Peter Schallmeier, Konrektor an der Moorhofer Hauptschule und SPD-Ratsherr. Der gebürtige Auricher lebt mit seiner Familie seit mehr als 15 Jahren in Moorhof.
Ja, jetzt sind wir mit dem Fahrrad unterwegs, quer durch Moorhof. Wir stehen gerade bei einem Anwesen hier, wie das so aussieht.
Was ist ja, das ist eine sehr bekannte Person hier in Moorhof, das ist Tant Maria. Sie besitzt eine größere Landwirtschaft. Wenn man das hier so sieht, dann vermute man das eigentlich gar nicht so, dass das eine größere Landwirtschaft ist. Das ist aber so. Und zwar die Schuppen, die hier so sind, das gehört alles zusammen. Das ist sehr unförmig, sehr unschön, aber das hat sich im Laufe der Jahre so entwickelt. Und dahinter steckt eben ein großer Landbesitz. Es ist also nicht nur das, was sich hier in unmittelbarer Nähe der Gebäude befindet. Tant Maria ist eine sehr eifrige Besucherin von Auktionen und sie hat, so sagt man, im Laufe der letzten Jahre sich wohl zur größten Grundstücksbesitzerin in Südbrotmerland hochgearbeitet.
So, jetzt geht's direkt an Tant Marie für Bi. Ja. Bi, Tant Marie.
jetzt nicht sehr hübsch, aber... Das ist ja nun jedermanns eigene Sache. Da hier rechts ist schon so ein Fiktorbuch. Da fahren wir also am besten links ab.
Ja,
die Ringstraße.
Warten, bis das Auto vorbei ist.
So, jetzt geht's wieder nach Mordorf rein.
Ja.
Der Grünköll und die Kaninchenstelle unvermeidlich.
Ja, und nicht zu vergessen in Mordorf die Taubenzüchter. Wir haben ja eine ganz berühmte Familie Süßen, die sehr erfolgreich ist.
Um
der Taubenzucht rechts rum. Kleintierzucht und auch Geflügelzucht spielen in Mordorf eine große Rolle. Das ist sehr interessant.
Moin.
Moin.
Zwischen den einzelnen Siedlungen immer wieder Landwirtschaft.
Ja.
Hier. Also Mordorf ist praktisch eine Anzahl von
Einzelsiedlungen.
Von Einzelsiedlungen, kann man
jetzt so sagen. Ja.
Guck, da kommt gerade eine Gruppe von
Boselnern
oder Klotschießern. Was machen
das,
die?
Die machen hier ihr Boseltraining oder ein Spiel. In Mordorf gibt es natürlich auch einen Boselverein, wie in jedem Dorf hier in der Nachbarschaft. Und sonntags und vor allen Dingen eben am Wochenende ist immer Hochbetrieb. Es werden oft Kämpfe ausgeführt, aber man trainiert auch am Wochenende.
Ah ja, da fängt er jetzt gerade an mit seiner Kugel hier. Das Auto ist vorbei, jetzt geht's los.
Hoi!
Ja, da kommt sie angerollt.
Das geht alles auf öffentlichen Straßen.
So, die Ringstraße weiter, über die Ekelzer Straße.
Ja, wollen wir am besten, links erstmal. Da kommen wir wieder an die Bundesstraße zurück.
Und jetzt diese Mordorfer Hütten, die waren jetzt verstreut über die ganzen Siedlungen, die wir jetzt gesehen haben.
Ja, wo wir jetzt gefahren sind, hat es überall diese Hütten gegeben.
Ja.
Aber davon ist ja nichts mehr da. Ne? Mhm. Das ist ja alles platt.
So, jetzt haben wir uns wieder dem Ortskern von Mordorf genähert, ne?
Ja.
Wieder an der Bundesstraße hier zurück.
Wir sind hier also bei der ältesten Gaststätte in Mordorf. Die Gaststätte gehört heute Frau Martha Fisser. Eine sehr rüstige und wortgewandte alte Dame, weit in den 80ern. Sie hat hier jetzt immer noch die Gaststätte, sie macht das alleine und sie hat auch hinter ihrem Haus ein Schützengebäude, also ein Schießstand, Kleinkaliber-Schießstand und auch für Luftgewehr ein Schießstand, das macht sie also alles, sie hat alles in der Hand. Ne? Und auch der Schützenverein, der ist bei ihr voll im Griff. Ne? Die müssen sich also bei Martha dann immer wieder erkundigen, wie die Sache laufen soll.
Tant Maria und ihr Anwesen, Boseler, Taubenzüchter, Tante Martha und der Schützenverein, ist das Mordorf. Gewiss, es ist auch Mordorf, aber nur ein Teil. Nicht-Mordorfer verbinden in aller Regel etwas anderes mit dem Ort an der Bundesstraße zwischen Aurich und Emden, der heute fast 5000 Einwohner zählt. So etwa diese beiden Auricher.
Mordorf, frühere Sträflingskolonie. Zurzeit überwiegend Arbeiterwohnort.
Ein Dorf, das urbar gemacht worden ist. Und das Friedrich der Große da alle möglichen Leute, die keine Arbeit hatten oder heimatlos waren, angesiedelt worden sind. Und dass sie unendlich viel leisten mussten und sehr viele Kinder haben. Ich habe gehört, im Durchschnitt 11.
Gerüchte und Tatsachen schön vermischt. Das ist meistens so, wenn andere Bewohner Ostfrieslands über Mordorf sprechen. Friedrich der Große, Kinderreichtum, Strafkolonie und Arbeitersiedlung. Was ist da dran? Die Besiedlung jener vor dem moorigen Wildnis inmitten Ostfrieslands beginnt 1767. Das selbstständige Fürstentum Ostfriesland ist gut 20 Jahre zuvor von Preußen in Besitz genommen worden. Das Interesse des preußischen Staates und seines großen Königs an Ostfriesland besteht vornehmlich darin, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel an Steuern aus dem Land herauszuholen. Oder besser gesagt, herauszupressen, denn anders kann man das, was sich hier vor allem im Zusammenhang mit der Moorkolonisation abspielt, nicht bezeichnen. Zwar ist auch schon damals eine relativ fortschrittliche Art der Moorkultivierung, nämlich die sogenannte Feenkultur, hinreichend bekannt, doch solche planmäßige und gründliche Urbarmachung, bei der Kanäle ins Moor gegraben und anschließend das Moor abgetorft und der Untergrund kultiviert wird, dauert den preußischen Behörden zu lange. Sie wollen schnell Ergebnisse, sprich Steuern und Abgaben sehen. Also beginnen sie, Menschen ins Moor zu locken. Hier sei es möglich, so wird den Leuten eingeredet, sich in kurzer Zeit eine Existenz aufzubauen. In dem Bericht einer Moorkommission aus dem Jahre 1870, also immerhin 100 Jahre nach Beginn der Kultivierungen veröffentlicht, heißt es zur Lage der Siedler:
Das Leben der Kolonisten ist ein fortwährendes Ringen. Wenn der Winter unter Hunger und Not überstanden ist, dann fehlt es zunächst an der notwendigen Aussaat. Zu doppelten und dreifachen Preisen muss dieselbe bei den Händlern und kleinen jüdischen Spekulanten geborgt werden. Zur Erntezeit erscheint dann der Amtsvogt, um wegen der rückständigen Domänensteuer, der Gerichtsvogt, um wegen der rückständigen Zinsen, der Steuerdiener, um wegen der nicht bezahlten Staatssteuer und schließlich der Gemeindediener, um wegen der Kommunal-, Kirchen-, Schul- und Armenlasten zu vollstrecken. Alles, was nied- und nagellos ist, wird verkauft. Selbst das Allernotwendigste unter den Hammer gebracht.
Die Moordorfer Siedler kamen zum größten Teil aus den benachbarten Bauerndörfern. Aber nicht wenige stammten auch aus Gegenden außerhalb Ostfrieslands, darunter auch einige ausgediente Soldaten, Veteranen aus dem Siebenjährigen Krieg. Mit diesen Soldaten muss wohl das Gerücht zusammenhängen, Moordorf sei eine alte Strafkolonie. Mit einer Strafkompanie oder dergleichen hatten die ehemaligen Soldaten jedoch nichts zu tun. Etwa 80 Moorkolonien sind im Laufe eines Jahrhunderts in Ostfriesland gegründet worden. Gut waren die Verhältnisse nirgends, doch in Moordorf sah es besonders schlimm aus. Zum einen kamen besonders die auswärtigen Siedler mit dem Leben in Moor und Wildnis nicht zurecht. Zum anderen konnten sich die Behörden nicht entschließen, hier ein Entwässerungssystem anlegen zu lassen, was eine unabdingbare Voraussetzung für eine planvolle Moorkultivierung gewesen wäre. Erst als um 1870, über 100 Jahre nach der Gründung der Moorsiedlung, ein Kanal gebaut wurde, begannen sich die Verhältnisse in Moordorf allmählich zu ändern. Außerdem fand nun so mancher Moordorfer Arbeit im Emder Hafen oder bei den großen Marschbauern an der Küste. Aber es ging nur sehr langsam aufwärts in Moordorf.
Friedrich C., Lehmnotbau, erbaut im Jahre 1926. Als Schornstein dient ein bodenloser Marmeladeneimer. Für Wohnraum 7,68 Quadratmeter, Höhe 1,85 Meter gleich 14,21 Kubikmeter. Zwei Butzen, Schlafstellen, je 1,35 Meter mal 1,10 Meter. Vier Personen, je zwei und zwei Personen in einem Bett. Bemerkung: Seit Anfang März wohnt der Bruder Harm mit seiner Familie in dieser Hütte, sodass jetzt zwei Familien mit 12 Personen auf 7,68 Quadratmeter wohnen. Die Kinder des HMC laufen den ganzen Winter über barfuß.
Das war ein Zitat aus einem Bericht der Gemeinde Moordorf an den Regierungspräsidenten in Aurich im Jahre 1927, in dem die Wohnverhältnisse des Ortes geschildert werden. Noch in den 20er Jahren bestand Moordorf zu einem großen Teil aus solchen Lehmhütten, aus kleinen Hütten, die große Familien mit vielen Kindern beherbergten. Moordorf war einmal, und das ist nun kein Gerücht, das kinderreichste Dorf Deutschlands. Bis in die 30er Jahre hinein kamen auf eine Familie durchschnittlich 7 Kinder. Um ihre großen Familien durchzubringen, gingen manche Moordorfer in der Vergangenheit einem Erwerb nach, der sie in ganz Ostfriesland bekannt machte. Und zwar zogen sie mit selbstgefertigten Strohmatten, Heide- und Strauchbesen von Haus zu Haus. Nicht Geld, sondern Essbares versuchten sie für ihre Produkte zu erlangen. Gelegentlich ging mit dem Handel auch Bettelei einher. Zu einem anderen Moordorf-Spezifikum. Bis in die Gegenwart hinein hat sich das Gerücht erhalten, dass die Moordorfer nicht nur von Sträflingen, sondern überdies auch von Zigeunern abstammten. Tatsächlich hat nie ein Zigeuner in Moordorf gewohnt, wie Nachforschungen ergeben haben. Eine alte Fürsorgerin, die in ihrem Leben viel mit Moordorf und den Moordorfern zu tun gehabt hat, hält das Gerede von der Zigeunerabstammung zwar für ausgemachten Unsinn, aber sie kann sich das Gerücht doch erklären.
Erstens mal zogen die ja von Haus zu Haus. Die keine feste Arbeit hatten, die machen ja Bessens und Böhners. Das war natürlich schon so ein bisschen zigeunerische Art und die gewöhnten sich dann auch zigeunerische Allüren an. Also so furchtbar freundlich ins Gesicht, aber wenn es geht, auch mal was mitgehen, heißen mal manche, nicht alle. Aber und wenn sie abgewiesen wurden, zur Hintertür wieder reinkommen und so. Also das war so eine ähnliche Art, wie man es von vielen Zigeunern kannte. Und der Gesichtsausdruck war zum Teil, ich habe mal in einem ganz guten Buch über Zigeuner gelesen, der rassische Unterschied zu uns, Zigeuner sind ja nun eine andere Rasse für ein Volk für sich, wäre eigentlich gar nicht so entscheidend, woran man die Zigeuner am sichersten, die umherziehenden Zigeuner am besten erkennen könnte, das wären ihre etwas flackernden, lebhaften, flackernden Augen. Und das hatten viele Mordorfer auch. Da habe ich mal dran gedacht in Mordor.
Wenn schon keine richtigen Zigeuner, dann doch wenigstens zigeunerische Allüren und flackernde Augen. Charakterisierungen, die weder etwas über die Murdorfer noch über Zigeuner bzw. Sintis aussagen, aber nichtsdestoweniger in vielen deutschen Köpfen stecken. Es waren übrigens bei weitem nicht alle Murdorfer, die Matten flochten, über Land gingen und gelegentlich bettelten. Nach einer amtlichen Statistik waren 1926 von der erwachsenen männlichen Bevölkerung 41% ungelernte Arbeiter, 20% Landarbeiter, 10% Handwerker, 8% Kolonisten und 10% Hausierer und Händler. 10%, die das Bild Murdorfs in der ostfriesischen Öffentlichkeit nachhaltig geprägt haben. Die letzten Murdorfer Lehmhütten wurden erst Anfang der 60er Jahre durch Steinhäuser ersetzt. Inzwischen gibt es aber wieder Lehmhütten in dem Ort, und zwar im Museum. Seit 1983 existiert das Moormuseum Murdorf, eine große Freilichtanlage, die sich auf einem brachliegenden Moorgelände am Rande des Dorfes befindet. Zahlreiche Heimatvereinsmitglieder aus Murdorf und Umgebung haben hier in unermüdlicher Arbeit eine Anzahl von Lehmhütten errichtet und damit einen Besuchermagneten für die Region geschaffen, der seinesgleichen sucht. Mehr als 50.000 Menschen strömten im vergangenen Jahr in das Freilichtmuseum, um hier das Murdorf von gestern zu bestaunen. An besonderen Aktionstagen wird den Besuchern, bei denen es sich zum großen Teil um Urlauber aus anderen Bundesländern handelt, die Technik des Mattenflechtens und Besenbindens gezeigt. Lehmhütten und Mattenflechterei als romantisches Kuriosum, sozusagen dritte Weltexotik vor der Haustür. Die Wirklichkeit war jedoch unromantisch. Der Murdorfer Adolf Meyer, Jahrgang 1925, im Gespräch mit dem Autor.
Wir hatten nur eine Küche und Schlafzimmer hatten wir überhaupt nicht, das gab es nicht. Da war bloß ein großer Raum und da kamen die Butzen, da waren die Butzen mit drin, nach hinten. Und dann hinten war ja noch für die Tiere und oben hatten wir ja einen Boden, wo dann das Stroh und so drauf saß. Weiter war das nicht. Wir hatten eine kleine Lehmhütte.
Wie war das eigentlich? Mussten Sie als Kind zu Hause mitarbeiten? Wie sah es da aus?
Ja, mitarbeiten. Wir durften nichts, wir spielen nichts, alles nur Schnüten, Flechten und Matten machen. Alles mussten wir machen, aber am Spiel nie gedacht, nie. Schuhe gab es auch nicht. Wie mein Vater gestorben ist, habe ich ein paar Schuhe gekriegt zur Beerdigung von Heinrich Spettmann. Das war Benjamin Spettmanns Sohn. Von dem habe ich ein paar Schuhe gekriegt und eine Hose und auch eine Jacke.
Wovon hat Ihre Familie gelebt?
Nur von, also die haben, weil meine Mutter mit Matten und Böhnen und sowas alles intauschte, mitunter Geld, da gab es auch, aber Davon haben wir hauptsächlich von gelebt. Nur von der Mattenmacherei. Nicht? Also, weil das auch hier Betten und Hausieren stand auch hier jemand an der Tür, aber meine Mutter kannte sie ja, also die wusste ja, wo sie laufen musste. Nicht? Früher war das ja eben so. Was haben mit Eier gehandelt und eine mit dies, andere mit das. Nicht? Das war ja früher so. Nicht? Und
der Vater?
Der Vater, der hat nur geflochten, also die Matten, also diese Flechte fertig gemacht. Sonst hat er gar nichts gemacht. Ja, und dann einen guten nehmen, ne? Also was so üblich ist. Da war der Spiritus zum Trinken, mit Wasser verdünnt.
Sind Sie eigentlich auch mal mit Ihrer Mutter über Land gegangen?
Nein, über Land nicht. Wohl über Land, wenn wir nachts sitzen mussten, dass wir nachts aus dem Bett mussten, dass wir dann zur Nachbarn gingen, bis dass mein Vater wieder nüchtern war, da er sich wieder Stillstand hatte, dann gingen wir wieder nach Hause. Wir sind sogar von anderen Leuten zur Schule gegangen, weil mein Vater gar nicht wusste, was los war.
War das viel in Moordorf mit Alkohol?
Ja.
Wie war das mit der Schule?
Mit der Schule, oh, das ging so. Da kann man nicht viel von sagen, ja, nur viel Hauer hat es gegeben und sowas. Und weil man auch ja nicht die Zeit hatte zum Lernen. Man konnte ja nicht so lernen wie die anderen, ja, da muss man nachsitzen und so weiter. Und dann hat man ja viel Schläge gekriegt. Ne?
Während bei sehr vielen Moordorfern die Erinnerung an die Zeit der Lehmhütten und Armut noch wach ist und durch die Aktivitäten des Museumsvereins auch weiter wach gehalten wird, ist ein anderer wichtiger Teil der Moordorfer Vergangenheit nach unserem Eindruck heute fast gänzlich verschüttet. Gemeint ist das Thema Moordorf und Kommunismus. Wie viele junge Moordorfer wissen schon noch, dass in ihrem Dorf die KPD einmal die beherrschende politische Kraft war? So entfielen 1928 bei den Wahlen zum Preußischen Landtag in Moordorf 59% aller Stimmen auf die KPD. Die SPD kam dagegen nur auf 11%. Bemerkenswert ist, dass selbst bei den letzten Reichstagswahlen am 5. März 1933, zu einer Zeit also, als die Hatz auf Kommunisten bereits begonnen hatte, immer noch 353 Moordorfer die KPD wählten. Das waren 40% der Stimmen. Die Nationalsozialisten waren bei diesen Wahlen aber auch in Moordorf die stärkste Partei geworden und begannen jetzt abzurechnen mit den zahlreichen Moordorfer Kommunisten. Zu den Verfolgten gehört der heute 82-jährige Alerich Meyer, der sich ebenso wie seine Frau Henrika noch gut an das Jahr 1933 erinnern kann.
Also ein Zweitkind geboren, der abends um halb sechs, der andere Tag morgen um halb sechs.
Als unser zweites Kind geboren wurde, abends um halb sechs, da am anderen Morgen um halb sechs, da kamen die Nazis mit großen Scheinwerfern und holten meinen Mann. Und ich saß alleine.
Mit Scheinwerfern kamen sie und leuchteten alles ab.
Sie leuchteten in die Häuser und dann sagten sie, eben schnell machen, anziehen. Und das waren Nazis, die mit mir zur Schule gegangen waren, derselbe Jahrgang. Und da fragte ich draußen so einen Jungen, ich sagte, hör mal, was ist denn nun überhaupt los? Wir wussten ja gar nicht, was da vor sich ging. Da sagte der eine, das war noch der Beste von den Brüdern. Ach, sagte der, mach dir nichts draus, es wird wohl alles gut werden. Wir haben Schweigepflicht, wir dürfen nichts sagen. Die anderen hätten uns am liebsten gleich totgeschlagen. Und somit blieb mein Mann ein Jahr weg, nur weil er Beitragsmarken für die Partei geklebt hatte.
Ja, weil man in der Partei war. Davon kam das.
Ja, weil in der Partei war ich, ne?
Ja.
Wie verhielten sich nun die anderen Moordorfer, als Alerich Meyer und weitere Kommunisten des Ortes verhaftet und in Gefängnisse und Konzentrationslager eingeliefert wurden? Wie reagierten sie?
Da werden verschehen, da werden mit uns.
Manche hielten zu uns, aber manche riefen auch schon morgens nach der Verhaftung, da gehen die Roten hin.
Und als wir dann nach dem Krieg wieder nach Hause kamen, da sagten denn die schwere Nazis gewesen waren, zu uns. Junge, wie schön, dass du wieder da bist. Da waren zwar keine Nazis gewesen. Der Mensch kann sich also furchtbar leicht ändern.
Alerich Meyer ist noch verhältnismäßig glimpflich davongekommen. Für seine Mitgliedschaft in der KPD musste er mit einer einjährigen Gefängnisstrafe büßen. Zahlreiche andere Moordorfer Kommunisten sind von den Nationalsozialisten in Konzentrationslager verschleppt worden. Mindestens 5 von ihnen haben die dort erlittenen Torturen nicht überlebt. Wenngleich die Moordorfer KPD nach 1945 nicht mehr an ihre Vor-Nazi-Vergangenheit anzuknüpfen vermochte, so spielte sie trotzdem noch eine gewisse Rolle, jedenfalls in den ersten Nachkriegsjahren. Und dies ist eine Zeit, an die sich ein prominenter Moordorfer besonders gut erinnern kann. Die Rede ist von Herbert Schnur, dem Innenminister von Nordrhein-Westfalen.
Ich kam aus französischer Kriegsgefangenschaft und hatte keine Entlassungspapiere. Ich war geflohen und brauchte, als ich nach Moordorf kam, Lebensmittelkarten und eine Daseinsberechtigung, einen Ausweis. Eine Lehrerin, Fräulein Marlow, ging mit mir zum Bürgermeister. Bürgermeister in Moordorf war Albert Meyer. Albert Meyer war ein alter Kommunist, der in der Nazizeit im Konzentrationslager war, nach meiner Kenntnis, der vor der Nazizeit mit meinem Vater, der Lehrer war, Auseinandersetzungen hatte, weil angeblich in der Schule kommunistische Flugblätter verteilt wurden. Und mein Vater hatte die weggenommen. Nach dem Kriege war Albert Meyer Bürgermeister. Und dann stellte mich die Lehrerin Albert Meyer vor, er kannte mich ja nicht mehr. Er gab mir Lebensmittelkarten und stellte mir eine ganz merkwürdige Bescheinigung aus. Den Sinn dieser Bescheinigung habe ich nie begriffen. Stand nämlich drauf, heute meldete sich Herbert Schnur, der Sohn des Lehrers Friedrich Schnur, bei mir und teilte mir mit, dass er aus der britischen Kriegsgefangenschaft entflohen sei. Ich habe ihm Papiere ausgestellt, Albert Meyer Bürgermeister. Diese Bescheinigung gab er mir. Am nächsten Tag erschien er bei uns in der Wohnung, ganz aufgeregt, sprach auf Platt natürlich, wie wir hielten uns, sprachen ja auch Platt damals, und sagte dann so sinngemäß, oh Gott, Sie können mir unglücklich machen, ich muss die Zell wehren. Und ich habe ihm dann auch wiedergegeben, er sagte, wenn das die Engländer bekommen, werde ich sofort abgesetzt, ich werde eingesperrt, ich habe was Verbotenes getan. Ich erinnere mich deshalb so lebhaft daran, weil es einerseits meine erste Begegnung war, eigentlich mit dieser Gemeinde wieder nach diesem schrecklichen Krieg. Eine erste Begegnung mit einem alten Kommunisten, der vielleicht nicht mal Veranlassung hatte, freundlich über uns zu denken, weil mein Vater Flugblätter in der Schule weggenommen hatte und der nicht nur korrekt war, sondern sehr menschlich mir gegenüber war.
Herbert Schnur denkt heute gern an seine Kindheit im ostfriesischen Moordorf zurück. Von dem Ruf, der dem Dorf damals mehr noch als heute anhaftete, blieb natürlich auch die Familie Schnur nicht unberührt.
Ich bin nicht in Moordorf geboren, sondern in Aurich, weil mein Großvater Wert darauf legte, dass ich in Aurich geboren wurde. Meine Mutter war da in Aurich. Inzwischen kann man eigentlich nur drüber lachen, dass das so war. Wenn ich jetzt gefragt werde, wo kommen Sie denn her aus Ostfriesland, ist für mich ganz selbstverständlich, aus Moordorf und nicht aus Aurich. Also das war schon mit einem gewissen Makel behaftet. Und auch sonst hieß es so, wenn wir auch kommen, den Mordorfers kommen. Also die Stigmatisierung, die den Mordorfern zugedacht war, galt für uns auch. Ich war also genauso ein Mordorfer wie die anderen auch. Wobei ich immer dort auch als Kind gerne gelebt habe. Es war schön dort. Wir haben da, sind da gerne gewesen. Bei aller Armut, die dort herrschte, waren es ausgesprochen freundliche und zugängliche Menschen in Moordorf. Das unterschied zum Beispiel die Moordorfer auch immer, meine ich, von den Bauern in Ostfriesland, die zum Teil recht abweisend und hoffärtig waren, während man sich bei den Moordorfern, wenn wir ins Moor kamen, rasch eingeladen wurde, sich zusammen an den Karmelpott zu setzen. Und man aß dann, wir aßen dann reihrund mit einem Löffel aus dem Buttermilchbrei, was wir immer gerne taten als Kinder. Oder man wurde von ihnen eingeladen zur Tasse Tee, zu Köpke Tee. Also ich muss Ihnen sagen, ich habe die Menschen in Mordorf immer als sehr herzlich erlebt. Vielleicht deshalb, weil sie eben sehr arm waren.
Während der NS-Zeit wurden in Mordorf nicht nur die dortigen Kommunisten verfolgt, auch andere Dorfbewohner hatten unter den Nationalsozialisten zu leiden. Beispiel die 1925 geborene Sophie R. Weil sich das einfache und unbedarfte Mädchen unerlaubt von seinem Arbeitsplatz entfernte, wurde es in ein Jugendstraflager eingeliefert. Von dort gelangte die junge Mordorferin über den Weg der Dienstverpflichtung nach Karinhall, dem Landsitz von Hermann Göring in der Nähe von Berlin. Dass Göring der zweite Mann im NS-Staat war, interessierte Sophie R. herzlich wenig. Sie hatte ganz andere Sorgen.
Ja, da haben sie mich da abgeliefert. Ne? Da kriegte ich mein Zimmer. Ja, da hatte ich ein eigenes Bett. Das muss ich ja da oben, ein Zimmer, ein Jahr, Flächermädchen, eine Seite ich. Und da habe ich kochen gelernt. Ne? Und dann sauber machen und alles, was so anlief, haben wir gemacht. Ja. Und wenn der Herrmann dann kam, dann musste alles von der Straße, ne? Von Groß-Schöneberg bis Schorfheide durfte keiner auf der Straße sein. Alle weg. Da kriegte ich so ein Heimweh, weil meine Mutter immer schrieb, sie war schon 64, 46 und dann noch ein Kind, ne? Und hatte so dicke Beine und dann schrieb sie, und da gab es keine Waschmaschine und dann schrieb sie immer, ne, sie müsste mit waschen und sowas alles und meine Schwester, die ist krank und so. Und da war da so ein, war ich mal ins Kino nachmittags, aber um 7 mussten wir wieder da sein. Und da habe ich so einen Junge, der war 18, 17, kennengelernt. Nicht? Wir haben uns zusammen unterhalten und so. Und dann habe ich auch schon ein bisschen spioniert, wie ich wohl an der Fahrkarte komme und sowas alles. Das musste ja alles gut überlegt sein, alles. Nicht? Und er sagte zu mir, ich kann nicht vormachen. Ich habe ihm Geld gegeben, er hat mir die Fahrkarte besorgt. Und er hat gestanden. Ich sage, ich komme wieder, kannst dich drauf verlassen. Ja, kommst du bestimmt. Ich sage, ich komme. Ja, ist gut. Ich habe mich noch bedankt bei ihm. Und da bin ich in den Zug reingegangen. Und da war ich um 6 Uhr abends zu Hause. Um 6 Uhr abends. So lange hat das von einem Nachmittag bis anderen. Das weiß ich noch, wie es heute war. Komme ich nach Hause, unser Hund läuft draußen. Wir hatten einen Schäferhund. Der kam angesprungen. Ja, da kam ich dann. Wo kommst du her, sagt meine Mutter. Gleich zu mir. Die war ja froh, dass sie mich wieder gesehen hat, aber die hatte auch schon ein bisschen Not. Ne? Ich sag, bist du? Nein, ich bin ausgerückt. Ich habe die Wahrheit gesagt. Ne? Oh Gott, Sophie. Ne? Naja, sie war ja froh, dass ich wieder da war. Und dann habe ich abends bei ihr geschlafen. Dann habe ich ihr alles erzählt. Und dann sage ich zu ihr, wenn mal was ist. Oh Gott, Sophie, sag, hoffentlich kommen die nicht. Ich sag, sie hatte auch schon Angst. Ne? Ich sage, wird schon gut gehen. Ich habe ja nichts gemacht, sage ich, wird schon gut gehen. Ja. Einen Morgen auf einmal klopft in der Tür und die anderen waren zur Schule, meine anderen Geschwister. Klopft und steht Polizei vor mir. Mitkommen.
Für ihre Flucht von Karinhall ins heimatliche Mordorf musste Sophie R. mit einem mehrjährigen KZ-Aufenthalt bezahlen. Verarbeitet hat sie diese Zeiten immer noch nicht.
Verdrängen kann man das nicht. Man will das vergessen, ne? Aber das sitzt ja in einem drin, das hat man ja erlebt. Ne? Das hat man doch belebt, das hat man doch. Das kann man nicht verwenden, wenn man das im Fernsehen wieder so sieht. Ne? Und in Wirklichkeit sollen die das auch nicht vergessen. Ich meine, wir reden nicht mehr drüber, das ist vorbei. Aber in Wirklichkeit soll das nicht vergessen werden. Weil das Blut, die da umgekommen sind, das schreit ja zum Himmel. Dass die ganze Erde da in Oranienburg, überall, wo die Lager waren, das muss doch auf und ab gehen, wenn die Leute da laufen. Das Blut muss doch nach dem Himmel schreien, wenn man das so überlegt. Und gerade die damals, die Schlimmsten, die das damals alles gemacht haben, die sitzen heute noch wieder oben drauf.
Auch die Familie ihres späteren Ehemannes, der ebenfalls aus Murdorf stammt, brachte der Nationalsozialismus unermessliches Leiden. Während der Vater als angeblich arbeitsscheuer in ein KZ verschleppt wurde, aus dem er nicht zurückkehrte, war ein Teil der Kinder schon vorher anderen Maßnahmen der Nationalsozialisten ausgesetzt gewesen.
Mein Mann ist mit 11 Jahren schon beim Bauern gekommen. Und die ältesten Geschwister auch, 3 Stück davon. Und dann haben die einfach beim Bauern weggeholt, nach dem Krankenhaus hin. Und dann haben die Fragen gestellt. Aber die Mädels, die waren eingeschüchtert, die sind nicht dumm. Also die sind wirklich in Ordnung, die Frauen, wirklich warte. Und das waren bildhübsche Menschen, waren das damals. Ne? Und alle so Fragen gestellt und die haben Angst gehabt. Ne? Die konnten keine Antwort geben. Und dann haben sie so einfach in Krankenhaus gepackt und haben die 3 sterilisiert, die 3 Großen. Ne? Und dann kam mein Mann dran. Und da hat mein Schwiegervater zu ihm gesagt, du darfst keine Angst haben. Ne? Wenn die dich fragen, dann musst du radikal sein und geben dir so Antwort, der sollte auch sterilisiert werden, ne? Geben dir so die Antwort, was du dir denkst. Du musst so sagen, wie die dich fragen, so musst du die Antworten zurückgeben. Und wenn du das tust, dann kriegst du von mir ein ganz dicken Brötchen. Ne, hat er zu ihm gesagt. Und dann hat er das gemacht. Dann haben die nochmal nach Oldenburg hingeschickt und da haben sie ihn auch nicht fangen können. Das waren ja Fangfragen, die sie die Kinder gestellt haben. Das waren ja Kinder. Und da haben sie es nicht bei ihnen fertig gemacht. Aber mein Schwager und die 3 großen Geschwister. Ja, und das waren bildhübsche Menschen.
Vorbereitet und gerechtfertigt wurden die Verfolgungen von Murdorfern durch einen Dr. Horst Rechenbach, Hauptabteilungsleiter im Reichsnährstand, der sich im Auftrag des Reichsbauernführers Daré mit dem sogenannten Murdorfer asozialen Problem beschäftigte. In einem 1935 veröffentlichten Aufsatz lässt sich Rechenbach über Murdorf folgendermaßen aus.
Krasse Fälle für gehäufte Ausschusserbmasse in einzelnen Orten gibt es verschiedentlich. Als Beispiel sei eine Siedlung erwähnt, die in ihren Anfängen auf die Zeit Friedrichs des Großen zurückgeht und von alten Soldaten und Zigeunern angelegt worden ist. Die meisten Familien sind nicht imstande, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Sie leben vom Hausieren, Betteln und Arbeitslosenunterstützung. Eine Dorfgemeinschaft gibt es nicht. In der Zeit der roten Herrschaft war hier der Kommunismus zu Hause. Der Ort wird immer mehr zu einer Landplage, die die ganze Umgegend verpestet. Es haben sich hier um die Zigeuner Menschen zusammengefunden, denen ein Schmarotzerleben Bedürfnis ist. Dieser Schandfleck ist nur durch eine eingehende erbbiologische Bestandsaufnahme und die eiserne Durchführung aller sich daraus ergebenden Folgerungen zu beseitigen. Es handelt sich um eine rein züchterische Aufgabe.
Die eingehende erbbiologische Bestandsaufnahme ergab dann natürlich auch eine, wie es im offiziellen Sprachgebrauch hieß, biologische Minderwertigkeit der überwiegenden Mehrheit der Murdorfer Bevölkerung. Rechenbachs scheinwissenschaftlichen Untersuchungen folgten blutige Taten. Nach unseren Recherchen wurden mindestens 25 Murdorfer, wahrscheinlich aber weit mehr, zwangssterilisiert, in der Regel wegen angeblichen Schwachsinns. Etwa 10 sogenannte arbeitsscheue Dorfbewohner wurden in Konzentrationslager eingewiesen. 5 davon kamen um bzw. wurden ermordet. Vielleicht waren es auch noch mehr. Die Ereignisse im Einzelnen zu rekonstruieren ist jetzt ein halbes Jahrhundert danach sehr schwierig. Die jüngeren Murdorfer wissen von dieser dunklen Vergangenheit kaum etwas und die noch lebenden Älteren mögen über diese Zeiten nicht gerne sprechen. Und das ist verständlich.
Thank you. das Land der fliegenden Messer genannt. Verbinde ich mit alten Häusern, mit abgebrannten Häusern, Misthaufen, Asozialen. Ich arbeite hier in Aurich als Polizeibeamter und habe deswegen schon einiges mit Mordorf zu tun. Oder mit den Leuten, die in Mordorf wohnen, zu tun gehabt. Und das war nicht immer positiv. Da haben die meisten Familienstreitigkeiten, wohnen schon die meisten Analphabeten. Und Mordorf hat an und für sich einen schlechten Ruf hier in Aurich.
Vielleicht kennt dieser Auricher Polizeibeamte die Mordorf-Studie des Dr. Rechenbach. Ob er Mordorf kennt, ist eine andere Frage. Zunächst zum angeblichen Analphabetentum. Natürlich gibt es in Mordorf erwachsene Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Aber anderswo ist das Phänomen auch bekannt. Ein Indiz dafür, dass Mordorf da nicht besonders herausragt, ist darin zu sehen, dass der Anteil der Mordorfer Sonderschüler ziemlich genau dem Landesdurchschnitt entspricht, wie eine statistische Auswertung ergab. Und dann?
Land der fliegenden Messer.
Auch das hört man häufig, wenn es um Mordorf geht.
In der Gemeinde Südbruckmarland, zu der Mordorf gehört, haben wir zwar etwas häufiger zu tun als im übrigen Kreisgebiet, aber das hängt mit der dortigen hohen Arbeitslosigkeit und den daraus oft resultierenden Alkoholproblemen zusammen. Das ist sicher kein spezielles Mordorfer Phänomen.
Diese Auskunft erhielten wir von der Auricher Schutzpolizei.
Auch wir Polizisten ertappen uns immer wieder, dass wir sagen, typisch Mordorf. Vorurteile gibt es auch bei uns.
Meinte ein leitender Beamter und ein Kollege fügte hinzu,
wenn in Mordorf etwas passiert, dann bleibt das sehr lange im Gedächtnis anderer Ostfriesen haften, während ähnliche Dinge, wenn sie zum Beispiel in Aurich passieren, schnell vergessen werden.
Was sagt nun jemand zu dem Spruch vom Land der fliegenden Messer, der selbst über 20 Jahre lang Polizeibeamter in Mordorf gewesen ist?
Das ist nun ein bisschen übertrieben. Streitigkeiten gibt es überall, nicht mehr als im anderen Teil von Aurich, vom Kreisgebiet von Aurich. Aber Land der fliegenden Messer und so, das ist doch zu stark übertrieben. Gewiss wird hier und da mal ein Werkzeug gebraucht, was nicht gerade so volkstümlich ist. Aber ich weiß nicht, dass das hier nun in übertriebenem Maße geschehen sein soll. Das gibt es nicht.
Von 1951 bis 1972 war Ferdinand Herlin Inhaber des Polizeieinzelpostens Mordorf. Onkel Ferdi, wie er in Mordorf auch genannt wird, ist inzwischen pensioniert. Nach den Erzählungen anderer Mordorfer war er ein respektierter, gelegentlich aber auch gefürchteter Dorfpolizist. Wie sah der Polizeialltag von Ferdinand Herlin aus?
Man musste eben zu jedem Zeitpunkt einsatzbereit sein. Und das ganz besonders auch nach Zeltfesten, die von uns grundsätzlich von Anbeginn bis zum Ende überwacht wurden. Die Überwachung sollte nicht ausdrücken, dass nun unter Polizeiaufsicht etwas geschehen sollte, sondern sie sollte den Schutz des teilnehmenden Bürgers darstellen. Und so haben es die Masse verstanden und gewünscht, solange der Gendarm da ist, solange wir Ruhe und können in Ruhe frei fieren. Und wir sind und waren ja Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaften. Und es war oft so, dass Ersuchen auch Haftbefehle kamen, die überörtlich waren, die aber von uns oder von mir nun als den Posteninhaber alleine ausgeführt werden mussten. Und dass dabei oftmals bei wildfremden Leuten, die man eben nicht kannte, niemals zu erkennen war, wessen Geisteskind bist du und zu was bist du fähig und zu welchen Übergriffen bist du imstande. Das konnte man denen von der Nasenspitze nicht ablesen. So dass man dann mit einigermaßen Schärfe, ich darf das Wort wohl nennen, und doch mit gewissem Mut anpacken musste. Zwar selten, aber in einigen Fällen musste doch mal fest zugepackt werden und dazu waren wir, weiß Gott, gut ausgebildet.
Ferdinand Herlin war ein sehr pflichtbewusster Beamter, was ihn aber nicht davon abhielt, unkonventionell und unbürokratisch zu handeln, wenn es drauf ankam.
Ja, wenn Sie also von dem einen Punkt ausgehen wollen, Streitigkeiten unter Nachbarn oder unter Familienangehörigen, dann bin ich zwar gerufen worden, aber nicht so übertrieben, in Einzelfällen natürlich. Aber oft habe ich das denn in einem kurzen Gespräch mit den beiden Parteien natürlich getrennt voneinander regeln können. Ich darf wohl sagen, ich musste oder spielte da den besten Schiedsmann. Habe eine Partei beruhigt, die andere beruhigt und dann zusammengeführt, Hand gereicht, Feierabend, Schluss, hier wird nicht mehr Krieg gemacht. Vertrag war schön, der Fall war ausgestanden.
leise, du Hunde! Was ist los?
Klar, nerv heute.
Ja, Mordorf denke ich natürlich in erster Linie an Fußball. Mordorf ist ja bekannt als Fußballerdorf auch. Hohe Zuschauerzahlen, heiße Spiele. Das war früher schon so, zu Vaters Zeiten. Und diese Geschichten habe ich dann auch teilweise noch erlebt. Es waren schon heiße Spiele in Mordorf, muss ich sagen. Geprägt von hoher Kampfkraft und vielen Sprüchen. Wehe, wenn noch irgendwas läuft hier. Dann nachher, nach dem Spiel. Und so hatte man manchmal auch Angst.
Insbesondere beim Fußball, da waren die Mordorfer ja immer ganz schön in Führung. Und es hieß dann oft so von den Gastvereinen, muss ich aufpassen, da dann nicht ob ja kriegen. Dem war nicht so. Gewiss waren oftmals welche unter den Zuschauern, die dem Alkohol zugesprochen hatten und mit irgendwelchen schiedsrichterlichen Entscheidungen nicht einverstanden waren, auch den Mut gefunden haben, sich irgendwie mal an ihm irgendwie auszulassen. Aber schon da haben wir ja, der passiert ja nichts.
Das heißt, wenn der Polizist Herlin auf dem Fußballplatz war, dann war es auch ruhig?
Dann war es ruhig.
Am Fußball kommt der nicht vorbei, der sich mit Mordorf beschäftigt. Mindestens ebenso wie mit Moor, Armut und Messerstecherei wird Mordorf bei anderen Ostfriesen mit Fußball in Verbindung gebracht. Zumindest in der Vergangenheit waren der Mordorfer Fußball und die Mordorfer Zuschauer eher gefürchtet als geachtet. Man könnte auch sagen, eher berüchtigt als berühmt. Und heute ist das immer noch ein Thema, etwa wenn auswärtige Mannschaften nach Mordorf kommen. Alfred und Ferdinand Mika, zwei langjährige Mordorfer Fußballer.
Das ist zum Teil noch ein Thema. Viele Mannschaften bezeichnen uns noch als raubeinig, hart, manchmal überhart. Nur denke ich, dass im Verhältnis zu früher sich die ganze Sache abgeschwächt hat.
Ich bin ja nun seit 5 Jahren aus diesem Metier draus. Ich beobachte jetzt nur noch als Zuschauer das ganze Geschehen. Und ich kann also das bestätigen, was mein Bruder gerade ihm gesagt hat, dass also von den Zuschauern der gegnerischen Mannschaft doch schon ab und zu einige Äußerungen fallen, die also an früher doch noch erinnern, wo also wir dargestellt werden als Hacker, als Bauern und als eben als solche Leute, wo es eben auf die Kampfkraft ankommt und das Spielerische eben dann etwas in den Hintergrund kommt.
Ist es so, dass andere Mannschaften gelegentlich noch Angst haben, nach Mordorf zu kommen, oder sind das Dinge, die heute nicht mehr passieren?
Unterschwellig, glaube ich, spielt diese Angst doch irgendwo doch noch eine Rolle. Hier vor allen Dingen so bei Rivalen noch aus der früheren Zeit, die heute noch bei uns in der Klasse spielen. Und da fällt doch ab und zu das eine oder andere Wort, was vielleicht nicht dahin gehört.
Nun ist ja so, dass erzählt wird, früher sei es öfter auch zu Vorfällen hier gekommen auf dem Fußballplatz, dass irgendwie Zuschauer auf den Schiedsrichter losgegangen seien oder irgendwann soll auch mal ein Torpfosten angesägt worden sein oder sowas Ähnliches habe ich mal gehört. Da wird dann mal ein bisschen dabei gelacht. Kannst du dich noch an Dinge erinnern als Jugendlicher oder auch in der Herrenmannschaft?
Ja, auch noch an Dinge, die während meiner Spielzeit als Herrenspieler passiert sind. Ich erinnere mich an Vorfälle, die ich zurückdatiere, circa 8 bis 10 Jahre.
Was waren das für Vorfälle?
Es wurde vorhin dieser umgesägte Torpfosten angesprochen. Der Pfosten ist nicht umgesägt worden. Das Tor ist praktisch umgezogen worden. Es ist zusammengekracht. Kurz vor Spielschluss.
Und wer hat das gemacht?
Zuschauer. Mordorfer Zuschauer.
Engagierte und gelegentlich auch fanatisierte Zuschauer gibt es auf vielen Fußballplätzen. Das Besondere an Mordorf, hier identifizieren sich ungewöhnlich viele Dorfbewohner mit ihrem Fußballverein Ostfriesia Mordorf. Sonntags ist auf dem Fußballplatz ein bunter Querschnitt der Mordorfer Bevölkerung versammelt. Kinder und Jugendliche, Erwachsene jeder Altersgruppe und sogar alte Frauen trifft man hier.
Wie kommt es, dass ältere Damen, ältere Mordorferinnen hier auf dem Fußballplatz sind? Wie alt sind Sie?
76.
Und Sie?
71.
Und Sie?
78.
Ja, wie kommt das?
Unser Jungs mussten Fußball spielen, als sie klein waren. Und so sind wir so, dass sie mitgegangen. Und sie spielen jetzt nicht mehr, aber wir gehen trotzdem mit. Ich mache trotzdem mit, den Sonntag.
Ob es nach Wittmund geht und wo ist, scheißegal.
Nun heißt es doch, die Moordorfer Zuschauer sind ein bisschen fanatisch, ist das richtig?
Oh, so ein bisschen wohl nicht jeder.
Und heute ist das nicht mehr mit den Zuschauern so, dass die ein bisschen...
Doch, bin ich ehrlich drin, man mag auch gerne, dass unser gewinnen. Ist das nicht schön? So, da muss man für sorgen. Wenn es eben nicht klappt, kann man nichts dran machen. Ne? Dann haben wir eben Pech.
Es heißt, dass früher die Zuschauer gelegentlich auch mal auf den Schiedsrichter losgegangen sind hier.
Ja, das war ganz früher. Da waren wir noch nicht da. Nee, das haben die Leute uns damals auch erzählt. Der Schiedsrichter, der verkauft auch Kohlen und der kam immer bei uns. Und der hat uns das erzählt, dass er mal Prügel gehabt hat hier im Moderf. Aber das gibt's nicht mehr.
Den hat er ungerecht auch gemacht. Sonst hätte er nichts gekriegt. Nee. Ja, dann hat er bestimmt. Dann hat er mich nicht, Mutter nicht gut behandelt. Weil Mutter ein bisschen verrufen war, meint die. Hey! Hat dem eine Beute scouten. Ja.
Das heißt auch immer, die Mordorfer haben immer gern ihr Messer dabei, auch die ja. Zuschauer. Stimmt das denn?
Die haben so ein stumpfes Ding in der Tasche immer gehabt.
Nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei.
Ja. Die haben ein stumpfes Ding in der Tasche gehabt.
Die Zeiten sind vorbei. Das gibt es heute nicht mehr. Heute sind wir schon friedlicher und älter geworden, mehr Verstand gekriegt. Ne?
Wir freuen uns. Ja.
Und auch wenn Mordor verliert?
Tja, können wir nichts mehr machen. Der Beste ist, muss gewinnen. Ne? Mehr kann man nichts mehr machen. Sakri.
Ja gut, meine Kindheit, wir sind ziemlich frei aufgewachsen. Die ländliche Gegend bedingt schon, konnten uns frei entfalten. Bei uns die Moorgegend, wir waren öfters oder fast jeden Tag im Moor. Wir sind über Gräben gesprungen und wie man halt so spielt im Moor. Ne? Und also die Jugend, kann man sagen, war wunderschön. Nach der Schule, ja, ich hatte damals in einer Kfz-Werkstatt mein Praktikum gemacht und die haben damals gesagt, also wenn ihr, dann müsst ihr euch frühzeitig bewerben und so, und das hat dann auch einigermaßen geklappt. Ich durfte da meine Lehre beginnen, das war am 1.8.76 war das, und ich habe die Lehre auch erfolgreich abgeschlossen, musste dann zur Bundeswehr, bin dann wiedergekommen, und weil wir halt bauen wollten und weil ich ja indessen auch eine Freundin hatte, oder vielmehr, ich war schon verlobt, haben wir uns so langsam immer nach einem Grundstück umgeschaut und so, und finanziell stand man sich ja nicht so gut als Kfz-Mechaniker, weil es halt nicht so gut bezahlt wird. Und dann hatte ich mich so klammheimlich beim Volkswagenwerk beworben, was dann auch geklappt hat.
Arthur Dirks, 27 Jahre, ein Sohn Moordorfs. Ein gut Teil der Moordorfer Arbeitnehmer ist arbeitslos. Aber wer es irgendwie schafft, arbeitet beim VW-Werk in Emden, dem mit Abstand größten Arbeitgeber der Region. Arthur Dirks ist verheiratet, Familienvater und trotz seiner jungen Jahre schon lange stolzer Besitzer eines Eigenheims. Wie viele seiner Altersgenossen im Dorf auch. Es war für ihn immer klar, dass er einmal in Moordorf bauen würde. Arthur Dirks würde auch nie auf den Gedanken kommen, seine Moordorfer Herkunft zu verleugnen, so wie es ältere Moordorfer von sich und ihren Vorfahren erzählen. Wenn Bewohner Moordorfs früher mit der Bahn nach Haus fuhren, so trauten sie sich oft nicht, eine Fahrkarte nach Moordorf zu lösen, sondern sie gaben als Haltestelle den Nachbarort Viktorbur an. Solches Verhalten wäre den jungen Moordorfern heutzutage fremd, obgleich auch sie immer wieder, zum Beispiel am Arbeitsplatz, mit dem zweifelhaften Ruf ihres Dorfs konfrontiert werden. Junge Moordorfer gehen mit solchen Vorurteilen offensiv um.
In gewisser Hinsicht, so ein bisschen, ist man auch stolz. Und ich
darf wohl sagen, ich bin stolz, dass ich ein Mordopfer bin, weil man brüstet sich da so ein bisschen mit. Ja, nun sagen einige auch ein bisschen nicht so intelligent, aber ich meine, das kann man ja immer von der Hand weisen, wenn man sich auch schlagfertig irgendwie verteidigt mit Worten und so, ne? Aber ich darf wohl sagen, dass ich stolz bin, dass ich ein Mordopfer bin.
Aber nicht nur die jungen Dorfbewohner denken heute so. Eine 72-jährige Mordorferin.
Früher haben sie Mordorf ganz, ganz erniedrigt. Ganz runtergedrückt. Ich glaube nicht, dass das so schlimm war, wie es geschildert wird. Und jetzt können wir stolz auf unser Mordorf sein. Kein Dorf in der Umgebung so schön wie Mordorf.